Hinterfragt.
Der Ethik-Podcast.
Heute mit Arndt Pollmann zum Thema Unmoral. Mein Name ist Anna Goppel.
Ich bin Andreas Gasse.
Und wir begrüßen Sie herzlich aus dem Ethikzentrum der Universität Zürich.
Man kann sich den Inhalten der Moral aus verschiedenen Richtungen annähern. Eine Möglichkeit besteht darin, nach einem allgemeinen Kriterium für moralisch richtiges oder gutes Handeln zu suchen. Ein anderer Zugang geht vom moralisch Falschen aus und versucht die Erfordernisse der Moral aus der Erfahrung von Unmoral heraus zu bestimmen. Diesen zweiten Zugang zur Moralphilosophie vertritt unser heutiger Gast Arndt Pollmann. Arndt Pollmann ist Assistent am Lehrstuhl für praktische Philosophie der Universität Magdeburg. In seinem Buch Unmoral, ein philosophisches Handbuch von Ausbeutung bis Zwang, beschäftigt er sich mit alltäglichen unmoralischen Verhaltensweisen, von denen uns die eine oder andere durchaus auch aus der Täterperspektive bekannt sein dürfte. Arndt, ganz herzlich willkommen.
Ja, hallo.
In deinem Buch schreibst du, wer etwas über das Wesen von Moral wissen wolle, der müsse sich zunächst mit dem Wesen bzw. mit dem Unwesen der Unmoral befassen. Was genau meinst du eigentlich damit?
Ja, ich hatte das ja schon angedeutet. Als Philosoph, als Philosophin könnte man ja meinen, dass wir wissen, was Moral ist, weil es gute Bücher über die Moral gibt. Kant, Schopenhauer, Mill, große Werke der Moralphilosophie, die uns hinterlassen wurden. Und man betriebsbedingt könnte als Philosoph dann eben manchmal der Auffassung sein, dass wir eben aus diesen Büchern und Wesentlichen aus diesen Büchern oder ähnlichen Büchern lernen, wie wir uns im Alltag moralisch richtig oder zu verhalten haben oder wann wir uns im Alltag moralisch falsch verhalten. Die allermeisten Menschen dürften von philosophischen Büchern weitestgehend unberührt sein, und so könnte man dann vielleicht im zweiten Schritt glauben, dass Menschen, die nicht über moralphilosophische Bücher ihr Wissen über Moral sich aneignen, über Moral wissen oder von der Moral wissen und das Nötigste über die Moral lernen in ihrer Erziehung. Ja. Die Eltern trichtern uns von klein auf ein, was wir moralisch zu tun haben und was wir auch moralisch zu unterlassen haben. Meine These ist nochmal eine andere. Ich glaube, wir fangen an, über Moral nachzudenken, über moralisch richtiges Handeln nachzudenken, immer dann, wenn wir mit Unmoral, also mit dem Gegenteil von Moral, konfrontiert sind. Und zwar, ihr hattet das schon angedeutet, eben nicht nur als Täter, sondern oft auch als Opfer oder auch als Zeuge von ganz alltäglichen unmoralischen Taten.
Jetzt stellt sich mir ein bisschen die Frage, wie erkennt man dann eigentlich, dass man es überhaupt mit einer Erfahrung von Unmoral zu tun hat? Also jetzt als Opfer gibt's ja Erfahrungen von Unmoral und dann gibt's sowas wie sehr schmerzhafte Erfahrungen, die nicht unbedingt mit Unmoral zu tun haben. Glaubst du, dass sich das rein quasi an der Erfahrung irgendwie erkennen lässt, ob man jetzt gerade Unmoral erfährt?
Ja, die Frage, wo die Moral beginnt und die Unmoral anfängt, ist natürlich eine der zentralen Fragen der Moralphilosophie von Beginn an. Ich habe diesbezüglich zunächst einmal eine ganz einfache These. Ich glaube, dass wir es mit unmoralischen Taten dann zu tun haben, wenn Menschen anderen Menschen einen Schaden zufügen, der von den Opfern dieser Taten weder gewollt noch irgendwie schuldhaft sozusagen herbeigeführt worden ist. Also, wenn ein Mensch einem anderen Mensch ungewollt und unverschuldet Schaden zufügt, dann handelt es sich um eine unmoralische Tat.
Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir mal schauen, wie weit wir mit deinem Ansatz kommen und einfach mal in eine konkrete Kategorie von Unmoral reingehen. Und zwar eines der Beispiele, das wir alle aus dem Alltag relativ gut kennen, ist die Lüge. Was ist eigentlich eine Lüge und was ist das Problem damit? Warum ist das unmoralisch zu lügen?
Lügen ist unmoralisch. Auch hier gilt, dass wir anderen Menschen keinen Schaden zufügen dürfen, der von diesen Personen weder gewollt noch verschuldet ist. Das gilt zunächst einmal für alle unmoralischen Taten. Die Lüge ist, wie andere unmoralische Taten, auch eine besondere unmoralische Tat. Und es ist nach Auffassung auch vieler Moralphilosophen und Philosophinnen so, dass die Lüge die vielleicht häufigste unmoralische Tat ist. Britische Forscher wollen einmal herausgefunden haben, dass wir Menschen am Tag etwa 200 Mal lügen. Das klingt ein bisschen viel, erklärt sich vielleicht auch dadurch, dass man Lügen nicht nur kann mit Worten, man kann auch beispielsweise durch ein Kopfnicken oder ein Kopfschütteln lügen, man kann auch mit Morse- oder Rauchzeichen lügen. Gleichwohl Die Lüge ist eine besondere unmoralische Tat, erstens, weil es sich um eine unmoralische Tat der Kommunikation handelt. Das ist, die Lüge ist ein kommunikativer Akt und in dem Sinne unterscheidet sie sich von anderen unmoralischen Taten, wie beispielsweise Gewalt oder auch Missachtung, die zwar auch etwas mit Kommunikation zu tun haben können, aber nicht selbst kommunikative Akte sind. Die Lüge zunächst einmal unterscheidet sich zweitens von vielen anderen unmoralischen Taten dadurch, dass der Schaden, den die Lüge bewirkt, gewissermaßen zeitversetzt auftritt. Also ein Mensch belügt einen anderen Menschen und die Lüge gelingt zunächst einmal ja nur, wenn der Mensch, der belogen worden ist, nicht merkt, dass er belogen worden ist oder belogen wird, sodass, könnte man sagen, die Lüge, was den Schaden, den sie bewirkt, betrifft, mit einer Art Zeitzünder versetzt ist. Nicht? Der Schaden, den die Lüge bewirkt, tritt erst ein in dem Moment, wo die Lüge auffliegt.
Würdest du sagen, dass Lügen dann damit immer nur falsch ist, wenn die Lüge auch auffliegt? Oder gibt es auch Formen der Lüge, die falsch sind, unabhängig davon, ob derjenige, der belogen wurde, das jetzt eigentlich erfährt oder nicht erfährt?
Ja, es gibt das Paradoxon der perfekten Lüge. Nicht? Die Lüge ist dann perfekt, wenn sie tatsächlich niemals auffliegt. Und eine Lüge, die niemals auffliegt, das ist ja denkbar, nicht? Ist dann gewissermaßen per Definition, wenn sie denn perfekt ist, auch eine Lüge, die keinen Schaden im gefühlten Sinne bewirkt. Müssen wir deshalb sagen, das ist die entscheidende Frage, dass die Lüge dann vielleicht den Charakter des Unmoralischen verliert, wenn sie derart perfekt ist, dass sie auffliegt. Und hier sage ich, das gilt aber gewissermaßen auch nicht nur für die Lüge, sondern für alle unmoralischen Taten. Sozusagen unmoralische Taten, Lügen im Besonderen, sind schon deshalb und dann unmoralisch, wenn sie geeignet sind, wie ich in dem Buch sage, einen Schaden hervorzurufen. Ob dieser Schaden letztlich eintritt, ist immer auch von anderen Umständen, die nicht in der Macht des Lügners oder auch der belogenen Person liegen, abhängig. Aber das gilt für andere unmoralische Taten auch. Ich kann jemanden versuchen, körperlich zu verletzen und daneben schlagen. Dann verursache ich den Schaden nicht direkt und gleichwohl, weil die Tat so beschaffen war, dass sie normalerweise einen Schaden bewirkt, ist sie deshalb trotzdem als unmoralisch zu bezeichnen.
Nun könnte man sich ja vorstellen, dass es Lügen gibt, die ganz sicher nie eine Schädigung oder einen Schaden hervorrufen, zum Beispiel die Lüge am Sterbebett. Da belügt man jemanden und er stirbt danach, man weiß, er wird sozusagen diesen Schaden nie mehr erleben und trotzdem haben wir vielleicht irgendwie das Gefühl, dass diese Lüge dennoch falsch ist und unmoralisch war.
Ja, ich glaube, wenn wir als Zeugen mit Lügen konfrontiert sind, das ist natürlich jetzt ein ganz besonderer Fall, die Lüge am Sterbebett, nicht? Selbst da wissen wir nicht hundertprozentig, dass der Sterbende wirklich sterben wird und nicht vielleicht doch wieder sozusagen gesund aus dem Bett hüpft und eines Tages doch erfahren könnte, dass er oder sie sozusagen, um ihn oder sie zu schonen, einst belogen worden ist. Ich glaube aber, dass wir als Zeuge von Lügen, selbst dann, wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass die Lüge aufliegt, trotzdem irgendwie empört sein können, weil wir dennoch irgendwie diesen Moment antizipieren und sei es im Jenseits, ja, aus dem sozusagen der Tote auf diese Welt hinabblickt, ja, und plötzlich sieht, und weiß, was die Menschen sozusagen über ihn denken und ob sie ihm sozusagen noch zu Lebzeiten die Wahrheit gesagt haben. Also wir antizipieren als Zeugen von Lügen eigentlich den Moment eines irgendwie bitteren Erwachens, den Moment der sogenannten Desillusionierung. Ja, also wenn die Illusion, die Lüge ist, gewissermaßen auffliegt oder sich auflöst. Und deshalb halten wir die Lüge in der Regel dennoch für sozusagen kritikwürdig.
Ist es eigentlich immer unmoralisch zu lügen? Es gibt ja Situationen, in denen man denkt, jemand ruft an, kommst du ein Bier trinken? Eigentlich hätte man schon Lust auf ein Bier, aber gerade nicht mit dieser spezifischen, etwas anstrengenden Person. Und statt zu sagen, ja, eigentlich hätte ich Lust, aber nicht mit dir, sagt man irgendwas wie, sorry, ich muss noch arbeiten. Ist das unmoralisch?
Naja, oder ne, schmeckt's dir? Und man sagt, ja, es schmeckt super. Oder ein Beispiel, was ich auch verhandle in dem Buch. Schatz, findest du, dass ich zu dick bin? Nein, nein, ich finde dein Bäuchlein total süß. Das sind sozusagen, was wir verlässliche Lügen nennen. Die schwierige Unterscheidung, die ich hier machen würde, ist die, ich würde sagen, Lügen ist tatsächlich immer gewissermaßen unmoralisch, aber sie kann unter bestimmten Umständen verzeihlich sein. Sie hört dadurch nicht auf, unmoralisch zu sein, und trotzdem sehen wir, da hatte jemand gute Gründe, und die führen uns vielleicht dazu, obwohl wir es falsch fanden, dass die Person gelogen hat, ihn doch nicht allzu stark zu verurteilen oder gar zu sanktionieren. Und es gibt natürlich derart harmlose Lügen. Nicht jede Lüge ist derart dramatisch wie an einem Totenbett, nicht, wo man sich dann fragt, mit welcher Erinnerung möchte ich, dass der Tote in den Tod von mir, nicht in, mit der ich möchte, dass der Tote in den Tod geht. Das sind ja natürlich dramatische Situationen. Viele Lügen des Alltags, von den 200, die britischen Forscher gezählt haben, Lügen sind wahrscheinlich unglaublich harmlos. Und trotzdem würde ich sagen, sie sind in jedem Fall und ausnahmslos unmoralisch. Es gibt, glaube ich, nur einen einzigen Fall, in dem die Lüge im starken Sinne gerechtfertigt ist. Und zwar dann, wenn man gewissermaßen mit einer Frage konfrontiert ist, die selbst als Akt ein unmoralischer Akt darstellt. Also wenn ich mit vorgehaltener Waffe zum Sagen einer Wahrheit gezwungen werde, dann darf ich lügen. Oder eine Frau, eine junge Frau, die in einem Bewerbungsgespräch gefragt wird, ob sie in naher Zukunft vorhat, ein Kind zu bekommen und schwanger zu werden. Auch diese Frage, das sagt sogar zumindest der deutsche Gesetzgeber, die junge Frau darf lügen, es darf ihr nicht im Nachhinein als eine sozusagen einen Betrug im Bewerbungsgespräch ausgelegt werden, wenn sie in dieser Situation, in der sie einfach befürchten muss, dass sie den Job nicht kriegt, wenn sie die Wahrheit sagt, in dieser Situation darf sie lügen, weil die Frage selbst unmoralisch und unanständig ist, aber nur dann.
Weil die Frage unanständig ist oder weil es einfach keinen Anspruch auf diese Information gibt? Es gibt ja diverse Fragen, die sind nicht im engeren Sinn unanständig. Die Frage, einen Politiker haben Sie vor, zurückzutreten, würde ich sagen, ist ja nicht unmoralisch, das zu fragen. Aber man könnte sagen, es gibt keinen Anspruch darauf, die Antwort zu bekommen. Und es gibt wohl auch nicht die Möglichkeit, irgendwie nichts zu antworten, weil das dann auch eine Antwort wäre. Wäre sowas zulässig?
Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein anderer Fall. Also es gibt Fragen, die selbst, glaube ich, wo der Frageakt selbst unmoralisch oder unanständig ist. Und dann gibt es Fragen, die vielleicht nicht selbst unmoralisch sind, aber wo der Fragende einfach keinen Anspruch darauf hat, die Wahrheit zu erfahren. Und ich würde einfach sagen, in so einer Situation als Politiker auf so eine Frage hin kann man auch einfach schweigen. Man kann einfach sagen, dazu sage ich jetzt nichts, das geht Sie gar nichts an. Junge Frau in einem Bewerbungsgespräch wird das nicht sagen können. Die wird nicht einfach, natürlich sagt der Gesetzgeber, sie darf das. Sie darf dann sagen, diese Frage dürfen Sie mir nicht stellen. Das geht Sie gar nichts an. Aber damit ist sie gewissermaßen auch schon aus dem Rennen, nicht? Und das war es eine weise Entscheidung zu sagen, nein, sie darf sogar in einer solchen Situation lügen. In vielen Fällen, wo jemand einfach keinen Anspruch darauf hat, jetzt irgendeine Information oder gar die Wahrheit zu erfahren, kann man auch einfach schweigen und sagen, nächste Frage bitte.
Ja, kommen wir zur nächsten Frage.
Nun haben wir ja schon angesprochen, dass du sagst, man muss Unmoral erfahren oder das Unwesen von Unmoral erkunden, um etwas über Moral zu wissen. Jetzt würde mich interessieren, wie sich das in Bezug auf die Lüge eigentlich genau darstellt. Wir haben jetzt erfahren, was du unter Lüge verstehst und was daran moralisch falsch ist. Aber was sagt uns das jetzt eigentlich über das Wesen der Moral?
Ja, also wer schon mal in entscheidenden Hinsichten des Lebens belogen worden ist, und zwar in Freundschaftsverhältnissen, Liebesverhältnissen, familiären Verhältnissen, in beruflichen Hinsichten. Jemand hat einem etwas versprochen. Nun gut, Wort halten ist nochmal etwas anderes als die Wahrheit sagen. Aber nehmen wir mal an, wir machen sozusagen bestimmte unmoralische Erfahrungen in kommunikativen Zusammenhängen, die so gravierend sind, dass wir in dem Moment, wo wir erfahren, dass wir belogen, betrogen oder sonst etwas, wo an der Nase herumgeführt worden sind, dass wir diese Erfahrungen gewissermaßen so fundamental für uns ist, dass wir darunter leiden. Nicht? Wer diese Erfahrung macht und darüber nachdenkt, was sozusagen, wie die Lüge funktioniert, wann man lügt, wann man vielleicht lügen darf, ob man jemals lügen darf, ob es nicht doch Ausnahmen vom Lügenverbot gibt und so weiter. Und wer seine eigenen Erfahrungen zumindest in dem Sinne verallgemeinern kann, dass er oder sie davon ausgeht, dass auch andere Menschen ähnliche Erfahrungen machen, wenn sie belogen werden, der oder die wird in dem Moment, zumindest allerdings nur dann, wenn die Person glaubt, dass sie entweder nicht berechtigt ist, anderen Menschen einen Schaden zuzufügen oder dass es einfach nicht gut ist, anderen Menschen einen entsprechenden Schaden zuzufügen. Beim nächsten Mal, wenn sie gewissermaßen mit der Option konfrontiert ist, in einer für sie wichtigen Angelegenheiten zu lügen, vielleicht doch die Wahrheit sagen, weil sie bestimmte Erfahrungen, die sie selbst gemacht haben, hat auf der Seite der anderen, jeweils anderen Person vermeiden möchte.
Jetzt vertrittst du eine relativ umfassende Position darüber, was alles unmoralisch ist. Du hast schon gesagt, sehr viele Lügen, vielleicht noch so ein bisschen entschuldbar oder nicht sehr gravierend, aber trotzdem unmoralisch. Muss man dann eigentlich immer moralisch sein?
Nein, man muss nicht immer moralisch sein. Ich wollte jetzt in dem Buch zunächst einmal zeigen, also die These war nicht, wir wissen, was Moral ist, weil wir immer wieder die Erfahrung von Unmoral machen. In dem Moment, wo wir als Täter, Opfer oder eben auch als Zeuge mit unmoralischen Taten konfrontiert sind, lernen wir gewissermaßen im Umkehrschluss, was gegenüber dem unmoralischen Tun das moralisch Richtige tun wäre. Und dann wollte ich einfach mal zunächst einmal ein Buch machen über die unterschiedlichsten Erfahrungen, die wir mit Unmoral machen, von eben A wie Ausbeutung, über B wie Beleidigung, D Diskriminierung, Demütigung, bis hin zu Wortbruch und Zwang. Und jetzt sind Bücher über Moral in einer gewissen Weise unsympathisch, weil sie dazu neigen, sich in das Leben anderer Leute und zumindest ihrer Leserinnen und Leser einzumischen. Und darum galt es gewissermaßen beim Schreiben zu vermeiden, dass das Buch allzu moralinsauer und mit erhobenem Zeigefinger daherkommt. Ich hoffe, dass mir das auch durch die alltäglichen Beispiele, die ich dort verwende, auch ein wenig gelungen ist. Aber es gibt auch wichtige Stellen in dem Buch, wo ich eindeutig darauf hinweise oder hinzuweisen versuche, dass die Moral natürlich nicht alles ist. Nicht? Wir stehen gewissermaßen in unseren Alltagsbeziehungen immer wieder oder finden uns in Situationen wieder, in denen wir zwischen, sagen wir mal, egoistischen Motiven einerseits und moralischen Überlegungen andererseits hin und her gerissen sind und eine Entscheidung treffen müssen. Und es ist offenkundig so, dass wir uns zumindest oft genug für die Moral entscheiden, dass die Moral aber nicht unbedingt das ist, was uns tagtäglich glücklich macht. Ein Mensch, der stets und ständig vollkommen moralisch vernünftig und richtig handeln würde, ob dies ein unglücklicher Mensch wäre, das ist eine Frage, die Moralphilosophen seit jeher bewegt. Aristoteles ist der Überzeugung gewesen, nur der tugendhafte Weg führt zum Glück. Kant beispielsweise als der große Antipode hat gesagt, nein, wir müssen moralisch richtig und gut handeln. Glücklich macht es nicht. Es macht uns allerdings glückswürdig, sagt Kant. Also wenn wir denn eines Tages durch Zufall doch glücklich werden sollten, dann haben wir es wirklich verdient. Nicht? Aber das moralische Handeln selbst macht nicht glücklich. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer nicht nur an der Moral, sondern auch an seinem eigenen Glück orientiert ist, wird ab und zu Ausnahmen von der Regel sich selbst gestatten müssen.
Dass wir übertriebenes Moralisieren vermeiden sollen, ist ja einleuchtend. Aber sollten wir das wirklich machen, indem wir sagen, es ist manchmal erlaubt, unmoralisch zu sein, oder sollten wir einfach den Katalog der moralischen Pflichten entsprechend ausdünnen und eine minimalistische Moral vertreten?
Ich glaube, es geht einfach nicht. Also wir können sozusagen die moralischen Probleme nicht dadurch einfach wegdefinieren, dass wir bestimmte Taten, über die Menschen sich empören, fortan nicht mehr als unmoralische Taten bezeichnen. Gleichwohl sind wir manchmal im Alltag zumindest der Auffassung, dass wir Dinge tun, die überhaupt gar keine moralische Relevanz haben. Nicht? Also wenn wir jetzt fragen, koche ich mir ein opulentes Mahl heute Abend oder bleibe ich heute Abend bei meiner Diät, nicht? Und komme dann zu dem Schluss, ich koche mir ein opulentes oder wir kochen uns ein opulentes Mahl, weil uns das glücklicher macht. Nicht? Dann sind wir in einer solchen Entscheidungssituation überhaupt nicht mit, scheinbar zunächst einmal, mit einer irgendwie moralischen Entscheidung konfrontiert. Wir wägen dann einfach ab, was ist in dieser Situation besser für mich, für uns, ja, und so. Aber der extreme Moralist wird hier vielleicht nachfragen, was willst du dir kochen? Ist da Fleisch dabei? Ja, denkst du über das Leid der Tiere nach und so weiter? Man kann im Grunde jede Alltagssituation, auch selbst Situationen, die zunächst einmal auf den ersten Blick keine moralischen Aspekte haben, sozusagen moralisieren, zum Kochen bringen, ja, um in diesem Bild zu bleiben. Und diese Art von moralischer Rigorismus, den muss man natürlich vermeiden, wenn man irgendwie glücklich werden will.
Nehmen wir an, man kann manche unmoralischen Handlungen akzeptieren, aber gibt es nicht eine Grenze, ab der wir unmoralisches Handeln nicht mehr tolerieren können? Und was dann?
Ja, die gibt es natürlich. Es ist bei der Bewertung jeder unmoralischen Tat, das versuche ich sozusagen im ersten Teil, in der längeren Einleitung zu dem Buch, auch handlungstheoretisch etwas zu entfalten. Sind wir mit unmoralischen Taten konfrontiert, zumeist als Opfer oder als Zeugen, manchmal eben aber auch als Täter, dann fragen wir uns ja immer einerseits, welche negativen Folgen zeitigt diese unmoralische Tat? Also jemand hat was geklaut, jemand hat einen anderen Menschen belogen oder körperlichen Schaden zugefügt, und wir gucken uns an, was ist eigentlich passiert? Wie schlimm und wie schwer wiegt der Schaden? Das ist das eine. Und zum anderen fragen wir uns nach den Beweggründen oder Motiven des Täters oder der Täterin, nicht? Hat die Täterin versehentlich gehandelt, fahrlässig, direkt absichtlich, hat sie sogar sadistisch grausam, ja, dem anderen Menschen Schaden zufügen wollen. Und in einer Zusammenschau der Folgen einerseits und in der Abwägung der Motive und der schuldhaften Aspekte, die zu dieser Tat geführt haben, kommen wir dann zu einem Gesamturteil, wie schwer wiegt die Tat insgesamt und wie hart gewissermaßen müssen wir, wenn wir wollen, auf diese Tat reagieren. Und nun sage ich, natürlich gibt es jetzt sehr harmlose Taten, die vielleicht sogar aus eben schon erwähnten Gründen vielleicht nicht sozusagen deshalb moralisch sind oder moralisch in Ordnung oder auch vielleicht auch nicht nur tolerierbar, aber doch in einer gewissen Weise entschuldbar. Und dann sehen wir vielleicht von Sanktionen ab. Ja? Wir sagen, ja, nein, das war eigentlich eine nette Lüge und manchmal will man ja auch nicht wirklich die Wahrheit wissen und so etwas. Ja? Menschen wollen zwar nicht immer die Wahrheit wissen, aber eigentlich wollen sie doch in der Regel nicht belogen werden. Aber das nur am Rande. Und dann kommt es aber auch immer wieder dazu, dass wir sagen, nein, also hier wiegen die Motive sozusagen in Verbindung mit den Schäden, die diese Tat bewirkt haben, so schwer, dass wir darauf in Form einer moralischen Sanktion schlicht reagieren müssen. Aber dafür gibt es gewissermaßen keine objektiven Beurteilungsmaßstäbe. Das hängt auch ganz stark davon ab, wie das Opfer selbst die Schwere dieser unmoralischen Tat jeweils einschätzt.
Jetzt hast du von moralischen Sanktionen gesprochen. Was meinst du damit? Einfach mal tadeln oder auch handfestes Strafen?
Also, wer von Moral spricht, das ist die These, die ich am Schluss des Buches zu entfalten versuche, also wer von Moral spricht, darf von Strafe nicht schweigen. Allerdings ist nicht schon jede moralische Sanktion im starken Sinne als eine Strafe definitorisch zu bestimmen. Das liegt zum einen daran, dass wir nicht nur mit sogenannten negativen Sanktionen, sondern auch mit positiven Sanktionen auf das Verhalten anderer Menschen reagieren können. Es gibt natürlich kritische Moralphilosophen und Philosophinnen und Sozialpädagogen, Psychologen und so weiter, die der Auffassung sind, dass negative Sanktionen ohnehin nicht mehr zeitgemäß sind. Wir sollten lieber moralisches Wohlverhalten positiv sanktionieren und dadurch Anreize zum moralischen Wohlverhalten bieten, als moralisches Fehlverhalten, also unmoralisches Verhalten, negativ zu sanktionieren. Gleichwohl glaube ich, solange Menschen einander zum Teil eben auch massiven und auch vorsätzlich Schaden zufügen, werden wir ohne negative moralische Sanktionen nicht auskommen, unter anderem, um die Täter gewissermaßen philosophisch gesprochen zur Vernunft oder zur Raison zu bringen. Nun kann das Ausmaß negativer Sanktionen wiederum in sehr unterschiedlichen Härtegraden ausfallen. Manchmal reicht schon Kritik, ein Tadel, ein böser Blick. Das sind negative Sanktionen, bei denen wir vielleicht noch nicht von Strafe sprechen würden. Wir sprechen manchmal auch von der negativen Sanktion der Androhung von Strafe. Ja, wir drohen dann die Strafe für das nächste Mal an. Diese negative Sanktion wird dann aber nicht selbst schon als Strafe gewissermaßen empfunden. Aber manchmal greifen wir halt so stark durch oder schlagen so hart zu, dass wir die negative Sanktion, was den Grad ihrer Schwere angeht, auf ein Niveau heben, wo wir dann sagen würden, hier wird dem Verursacher eines Übels ein weiteres Übel zugefügt, unter anderem, um ein, wenn man so will, drittes Übel zu verhindern. Und das sind die Fälle, in denen ich von Strafe sprechen würde.
Den letzten Abschnitt deines Buches hast du mit moralische Abrüstung überschrieben. Was genau muss man sich darunter eigentlich vorstellen?
Ja, das führt nochmal zurück zu der Frage, wie ernst oder rigoros wir den Anspruch der Moral nehmen oder auch durchsetzen müssen. Ich habe jetzt zunächst einmal versucht, ein Buch darüber zu schreiben, was es hieße, den Standpunkt der Moral wirklich sehr ernst zu nehmen und der Unmoral bis in die kleinsten Verästelungen des Alltags, bis hin zu ganz banalen zwischenmenschlichen Handlungen zu verfolgen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass kein Mensch in einer Gesellschaft leben möchte, in der gewissermaßen moralischer Tugendterror herrschte, in dem selbsternannte moralische Rigoristen gewissermaßen jede auch nur erdenkliche und sei sie noch so harmlose unmoralische Tat zu sanktionieren suchen. Es gibt zum Beispiel diesen sehr schönen Film Mucksmäuschen still, in dem, es ist sozusagen nach Art eines Dokumentarfilms gedreht, ein etwas durchgeknallter junger Mann, der über den moralischen Sittenverfall der Gesellschaft sich erregt, den Entschluss fasst, von nun an selbst durch die Welt zu gehen und moralische Missetäter zu bestrafen. Man kann sich kaum einen unsympathischeren Menschen vorstellen als jemanden, der moralisch rigoros seine Mitmenschen ständig darauf aufmerksam machen würde, was sie denn nun gerade wieder Falsches getan haben. Ich nenne das dann moralische Flecksucher. Das sind Menschen, die ständig auf den weißen Westen ihrer Mitmenschen nach schmutzigen Flecken suchen. Diese Menschen sind unsympathisch und einer solchen Gesellschaft würden wir nicht leben wollen. Aber es gibt gewissermaßen auch moralinterne Gründe, den Anspruch der Moral nicht allzu weit zu treiben. Ein erster Grund ist der, es passieren, obwohl die Moral, nicht die Unmoral, sondern die Moral selbst doch die Regel in dem Sinne ist, dass sich die allermeisten Menschen einigermaßen anständig verhalten im Alltag, doch immerhin noch so viele unmoralische Taten, das ist, wenn man so will, ein pragmatisches Argument, dass deren konsequente Verfolgung das gesellschaftliche Sanktionssystem vollkommen überfordern würde. Ein zweiter Grund ist der, das weiß man im Grunde schon aus antiken Tragödien, dass die Moral oder das Recht auf die Spitze getrieben ständig droht, in Unmoral und Unrecht umzuschlagen. Hier das Beispiel, das ich auch in dem Buch am Schluss diskutiere, Antigone, nicht? Also bei dem Versuch, König Kreons das Recht durchzusetzen, richtet er größten unmoralischen und in gewissermaßen im Sinne eines höheren Rechts auch unrechtlichen Schaden an. Am Schluss sind alle, die diesem König jemals etwas bedeutet haben, tot, in der Folge seines Versuchs, sozusagen die Moral konsequent durchzusetzen. Es gibt aber auch noch einen dritten Grund, ab und zu auf Strafe und oder negative Sanktionen zu verzichten. Und der liegt darin begründet, dass das Strafen oder das negative Sanktionieren immer auch eine gewisse Illusion mit sich bringt, nämlich die Illusion, dass der ursprünglich bewirkte Schaden oder die ursprünglich bewirkte Tat sozusagen im buchstäblichen Sinne wieder gut gemacht werden könnte, dadurch, dass man nur hinreichend schädigt. Jetzt ist es natürlich, und das darf man nicht verschweigen, manchmal tatsächlich so, dass auf Seiten derjenigen, die einen Schaden erlitten haben, eine gewisse Genugtuung zu verzeichnen ist, wenn sie wissen oder sobald sie wissen, dass der Täter bestraft worden ist. Der Schaden, der ursprüngliche Schaden selbst, dadurch wird aber nicht wettgemacht. Und schlimmer noch, es ist sogar so, dass wenn man glaubt, sozusagen erst dann besänftigt zu sein, wenn die Täter, die mir vor undenklicher Zeit jenen Schaden, um den es mir heute geht, zugefügt haben, nicht bestraft werden, ich selbst niemals zur Ruhe kommen könnte. Nicht? Also der Wunsch oder das Bedürfnis nach Vollstreckung negativer Sanktionen kann eigentlich auch dem Prozess der Aufarbeitung dessen, was geschehen ist, dauerhaft im Wege stehen, wenn gewissermaßen das unstillbare, im wahrsten Sinne des Wortes, unstillbare Bedürfnis nach vielleicht sogar Rache oder auch Genugtuung, die am Täter vollstreckt werden mag, sozusagen die psychologisch gesehen, nicht die persönliche Aufarbeitung dessen, was geschehen ist, im Grunde verhindert.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.